wunderschönen guten Tag. Ihr seid wieder mal richtiger Sender, Radio X. Richtige Uhrzeit, 16 bis 17 Uhr. Richtiger Tag, vierter Freitag im Monat und richtige Sendung. Umweltmagazin bei Radio X, Greenpeace Frankfurt. Wir sprechen heute über den Klimaentscheid, Bürgerbegehren, Klimaentscheid. Und dazu habe ich ein, zwei, drei interessante Gäste. Jetzt kommt der dritte noch dazu. Da muss ich jetzt erstmal kurz ran, eine Sekunde. Hallo? Hallo? Das scheint jetzt wohl im Moment gerade nicht zu funktionieren. Versuche es gerade nochmal, jetzt ist schon wieder weg. Klimaentscheid Frankfurt. Der Klimaentscheid Frankfurt auf dem Weg zur klimaneutralen Kommune. Mit dem Pariser Klimaabkommen von 2015 hat sich die Weltgemeinschaft darauf verpflichtet, die Erderhitzung möglichst auf 1,5 Grad gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen. Das ist heute etwas schwierig alles. Um dieses Ziel zu erreichen, sind vielfältige Anstrengungen in den verschiedensten Lebensbereichen erforderlich. Dabei kommt den Kommunen und hier ganz besonders den Städten eine enorme Bedeutung zu. Schließlich entstehen 70% der weltweiten Treibhausgasemissionen in Städten, wobei Deutschland jetzt also nicht auf Städte bezogen, sondern als Staat, als Land insgesamt auf Platz 6 aller Länder weltweit liegt. Damit die Stadt Frankfurt ihrer Verantwortung gerecht werden kann, hat sich eine Gruppe Frankfurterinnen und Frankfurt zusammengefunden, sich wichtige Bereiche vorgenommen und in monatelanger Kleinarbeit, kann man wirklich sagen monatelanger, fast jahrelanger, 15 klimapolitische Ziele erarbeitet und formuliert. Dies alles mündete im Bürgerbegehren Klimaentscheid Frankfurt. Was verstehen wir unter einem Bürgerbegehren? Wie sind die Formalitäten? Welche Klimaziele werden darin benannt? Und wer sind die Aktiven im Klimaentscheid? Dieses und manches mehr werden wir in der heutigen Sendung besprechen. Und bei mir im Studio ist der Sven Nagel. Hallo Sven.
Hallo.
Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Und beruhig dich, wir schaffen das irgendwie schon.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja. Am Telefon habe ich die Jana Lesk. Sie ruft uns aus dem Urlaub an, freundlicherweise. Das ist ganz toll. Hallo Jana.
Hallo Otto, hi. Ich freue mich, dass ich dabei sein kann.
Ja, schön, dass du dir die Freiheit genommen hast, von der Piste zu kommen und mit uns zu reden.
Sehr gerne.
Okay. Und wenn das alles noch klappt, kriegen wir noch die Julia Kromer, aber was sieht sie im Moment eher?
Ich bin da.
Ach, sie ist da. Ja, wunderbar. Entschuldigung, jetzt habe ich wusste, das ist heute wieder alles etwas durch. Ich habe vergessen, deinen Regler aufzuziehen, schlicht und ergreifend. Julia Kromer, Julia, herzlich willkommen, dass du dabei bist. Hast du die Anmoderation alles gehört?
Ja.
Ja, wunderbar.
Ich habe gerade noch rechtzeitig reingeschafft. Danke.
Ja, herrlich. Jetzt hat nämlich, ich war mir nicht sicher, ob ich auf dem Bildschirm den Knopf getroffen habe. Zumindest sind wir jetzt mal in einer guten Runde und dann hoffen wir auch, dass das andere noch gut wird. Also vorab, der Klimaentscheid hatte 15 klimapolitische Ziele formuliert. Die können wir natürlich nicht alle besprechen in der Sendung. Deshalb haben wir uns auch zwei exemplarisch ausgewählt, über die wir im Verlauf der Sendung ausführlicher darauf eingehen werden. Das ist einmal das Stadtgrün, über das uns die Julia dann informieren wird und Energiegebäude, eventuell noch Mobilität ist der Sven mit uns besprechen wird. Nachlesen könnt ihr das alles auf der Internetseite klimaentscheid-frankfurt.de. Jana, jetzt mal ganz gleich so ein bisschen Einstieg. Unterschreiben, geht es auf der Internetseite?
Unterschreiben direkt geht leider nicht auf der Internetseite, also generell online leider gar nicht. Man muss direkt in Papierform unterschreiben und dann das Papier, also entweder kann man das in Sammelstellen abgeben, die haben wir in der ganzen Stadt eingerichtet, wo die sind, findet man auch auf der Website, oder man unterschreibt die Liste und schickt sie an unser Postfach, die Daten dazu stehen auch auf der Website.
Also praktisch ausdrucken und dann kann man auch in der Familie, im privaten Umfeld, wie auch immer sammeln und wie du sagtest, entweder einwerfen oder auf diese Postadresse schicken.
Genau, ja. Ausdrucken ist ganz wichtig zu beachten, dass es auf Vorder- und Rückseite ausgedruckt werden muss, also auf einem Blatt Papier, weil sonst ist es nämlich ungültig und es wäre natürlich schade um die ganzen Unterschriften, die man dann gesammelt hat.
Sven, möchtest du was zu den Formalitäten sagen, wie das ist mit der Unterschrift, Einreichung und so weiter? Sollte die Jana das machen? Wie wollt ihr das?
Das macht doch die Jana gerade schon
okay.
Super.
Ja, gut, okay. Dann weiter. Wie ist es mit der, was passiert dann mit der Unterschriftenliste?
Genau, also wir sammeln die Unterschriften ein und geben die dann ans Wahlamt. Dort werden die Unterschriften gezählt. Deswegen ist es umso wichtiger, dass man quasi auch leserlich unterschreibt, damit das Wahlamt es halt zuordnen kann. Man muss, wie bei einer richtigen Wahl, muss man über 18 sein. Man muss in Frankfurt gemeldet sein, sonst ist die Stimme leider ungültig. Und im ersten Schritt, jetzt beim Bürgerbegehren, das ist ja quasi der erste Schritt des Entscheids, da kann ich gleich auch noch mal mehr zu sagen. Und da müssen wir so circa 20.000 Unterschriften von Frankfurtern und Frankfurterinnen einsammeln.
Und wer darf unterschreiben? Ich meine, es sind ja nicht alle berechtigt oder werden nicht akzeptiert als wahlberechtigt oder wie auch immer.
Ja, also wahlberechtigt ist man quasi über 18, also wenn man volljährig ist und wenn man in Frankfurt gemeldet ist und dann ist die Stimme gültig.
Aber nur bei der Kommunalwahl wahlberechtigt, oder?
Ja.
Landesebene, Bundesebene ist ja wieder eine andere Sache.
Nee, genau, es geht jetzt hier um die Kommunalebene, richtig, ja.
Okay, gut. Ich hatte schon angedeutet, dass wir diese ganzen 15 Punkte ja nicht bearbeiten können, aber vielleicht kannst du nur, vielleicht in Überschriften, Stichworten sagen, welche Punkte ihr euch da vorgenommen habt und die dann als Forderungen an die Stadt gehen.
Ja, genau. Also wir haben vier größere Themenfelder. Das sind Emissionen, Energie und Gebäude, wo der Sven gleich noch ein bisschen was dazu erzählt. Stadtgrün, wo die Julia gleich noch erzählt. Und dann noch Mobilität. Und wenn ich jetzt mal bei Emissionen anfange, dann ist es zum einen der Punkt CO2-Restbudget und eine Arbeitsgruppe Klima- und Umweltschutz. Zum Thema Energie und Gebäude ist es eine stadtweite energetische Gebäudesanierung. Solaranlagen auf privaten Bestandsdächern und außerdem Solarthermie auf Gebäuden. Bei Stadtgrün sind es Begrünungsmaßnahmen, Standortsanierung der Bestandsbäume, Entsiegelung, Regenwassermanagement und bei der Mobilität ist es weniger motorisierter Individualverkehr, Vorrang für umweltfreundliche Mobilität, Anreize für den Umstieg auf den ÖPNV, Sharing-Stationen, mehr Sicherheit und Raum für den Fußverkehr und mehr Spielstraßen. Das sind dann unsere 15 Forderungen. Und die Hauptfrage dieses Begehrens, also es gibt quasi immer eine Hauptfrage, die dann auch mit Ja oder Nein im Bürgerentscheid beantwortet werden muss. Und das ist prinzipiell ganz einfach, ob der Bürger oder die Bürgerin eben diesen 15 Forderungen zustimmt oder nicht.
Das wird dann der praktisch letzte Schritt sein, wenn es zum Bürgerentscheid kommt.
Genau.
Okay. Wie setzt sich denn eure Gruppe zusammen? Aus welchen Bereichen kommen die Akteure?
Ganz unterschiedlich. Also alt, jung, männlich, weiblich, aus allen möglichen beruflichen Bereichen. Also ich selbst habe erneuerbare Energietechnik studiert, arbeite mittlerweile im Bereich Wasserstoff als Projektmanagerin, aber es ist wirklich alles dabei. Wir haben halt einfach gemeinsam, dass wir uns sehr für die Umwelt und für Nachhaltigkeit, für das Klima interessieren und dass wir der Meinung sind, so kann es einfach nicht weitergehen.
Ja, das ist wunderbar. Das ist nämlich schon ein bisschen ein Vorgriff auf meine nächste Frage gewesen. Dein Hintergrund hast du jetzt gerade schon geschildert. Was war denn dein Antrieb, deine Motivation, Klimaentscheid mitzuarbeiten?
Ja, es ist genau das, was ich gerade eben gesagt habe. Mir war das irgendwie einfach nicht mehr genug. Also ich habe, wie gesagt, erneuerbare Energietechnik studiert. Also ich interessiere mich schon seit meinem Studium oder auch schon davor eben für die Themen Nachhaltigkeit, Umwelt und Klima. Und allein jetzt in dem Bereich zu arbeiten, hat mir dann aber letztendlich nicht mehr gereicht. Und dann bin ich zufällig auf den Klimaentscheid gestoßen. Bin dann da tatsächlich auch schon relativ lang quasi von Anfang an mit dabei und für mich war das dann so ein richtiges Mittel, um mehr zu machen für die Umwelt und für das Klima.
Julia, jetzt geht's an dich. Bist du noch da?
Ja.
Ja, wunderbar. Dann erzähl doch du mal deinen Hintergrund und was für dich so der Anstoß war, die Motivation, sich im Klimaentscheid anzuschließen.
Ja, ich bin Geoökologin, arbeite seit längerer Zeit bei Senckenberg im Bereich Koordination und Transfer und betreue seit 2 Jahren ein Citizen Science Projekt, das sich mit Stadtbäumen und wie es denen geht beschäftigt. Und in dem Zusammenhang oder auch schon vorher fährt man natürlich immer mit offenen Augen durch die Stadt und schaut, wie geht's den Bäumen, wie geht's im sonstigen Grün, was passiert dazu, wie reagieren die auf den Klimawandel. Und als sich dann die Gruppe des Klimaentscheids formiert hat und das Thema Stadtgrün da auch gleich mit dabei sein sollte, da musste ich natürlich mit rein, weil wer, wenn nicht wir und wann, wenn nicht jetzt und wo, wenn nicht hier. Also man muss einfach sehen, dass diese Themen vorangebracht werden.
Okay. Arbeitet ihr im Senckenberg-Museum? Fällt mir jetzt gerade an, dass am Senckenberg auch generell an Klimawandel etc. Ich hatte da vor einigen Monaten mal den Torsten Riehl, da ging es um Meeresforschung. Arbeitet ihr auch im Hinblick auf Klimaschutz, Klimawandel?
Klimawandel, ja, die Auswirkungen des Klimawandels auf die Biodiversität und umgekehrt. Wir haben das Senckenberg Biodiversität und Klimaforschungszentrum, was unser zweites Frankfurter Institut ist und wo das als Hauptthema beforscht wird. Und wir haben am Senckenberg-Institut, also wir sind ja 2 Institute in Frankfurt, und am älteren Senckenberg-Institut gibt es auch eine Gruppe, die die Stadtbiotopkartierung seit den 80er Jahren für die Stadt Frankfurt macht und die ganz genau dokumentiert, welche Biotope, Arten, Tiere, Pflanzen wo in der Stadt vorkommen und wie sich das verändert. Also ja.
Ja, du darfst jetzt auch ein bisschen Werbung machen. Ich weiß, ihr habt immer recht spannende, interessante, hochinteressante Veranstaltungen, im Moment wohl überwiegend online. darfst du gern darauf hinweisen? Ich finde es immer interessant. Sobald ich es einrichten kann, bin ich bei euch.
Die Gelegenheit nutze ich natürlich sehr gerne, obwohl wir im Moment haben wir kein so direkt umweltrelevantes Thema, wie es sonst oft der Fall ist. Und wir haben eine Vortragsreihe zum Thema die Museen, wie die die Zukunft gestalten, wie sie Plattformen für Dialoge für die Zukunft sind, was dort im Museum passiert. Eben nicht nur das, was wir in den Ausstellungsräumen sehen, sondern auch dahinter in der Forschung, in den Dialogen. Also das ist eine Reihe, die geht seit Ende November bis Ende März, findet man online, wenn man Senckenberg und Vortragsreihe googelt. Ich organisiere die, also wer Fragen hat, kann sich da auch gerne an mich wenden. Ja, dankeschön, wunderbar. Das war eine nette Gelegenheit.
Dachte, das muss ich doch mal unterbringen. Jetzt darfst du endlich, erzähl doch mir mal uns mal deinen Hintergrund und deinen Antrieb, Motivation.
Ich habe schon damals als noch in sehr viel jüngeren Jahren als jetzt heute mal gesagt, dass das eine ziemlich dumme Idee von uns ist, dass wir die einzige Art sind, die ihren eigenen Lebensraum zerstört. Wenn man sich das klar macht, also zum Beispiel Wissenschaftler wie Hans-Joachim Schellenhuber sind ja relativ klar, wir sind gerade dabei, uns selbst auszulöschen, weil wir uns als Spezies unser System auf fossilen Energien, hauptsächlich zum Beispiel beruht, und wir damit klimatische Veränderungen hervorrufen, an die wir uns eben nicht mehr so schnell anpassen können und damit das System dann letzten Endes zusammenbrechen wird. Wenn man das einmal verstanden hat, kann man einfach nicht mehr wegsehen. Ich hatte als Ingenieur, der in einem Vorprojekt, als wir waren in unserem Bereich einer von 40 Menschen, die letzten Endes in einem Vorprojekt mitgewirkt haben, das war der Rhein-Hunsrück-Kreis dann. Wir haben 60% hingekriegt, Klimaneutralität in einer kleinen Stadt. Der Rhein-Hunsrück-Kreis hat es dann gemacht. Die sind seit 2018 klimaneutral und dadurch wohlhabend.
Okay.
Allerdings habe ich dann gemerkt, okay, wir haben halt so an einem kleinen gallischen Dorf, ich weiß, dass da heute noch Software von mir eingesetzt wird, mitgewirkt, die da Widerstand haben und das gemacht haben und da schon sehr vorangekommen sind. Aber wenn man sich dann mal weiter damit beschäftigt, braucht es eben sehr viel mehr. Und da hat man dann in Formaten wie jetzt dem Klimaentscheid noch mal größere Möglichkeiten zu wirken, dass wir es insgesamt hinkriegen.
Okay. Jana, jetzt bist du wieder dran. Hattet ihr bzw. habt ihr denn irgendwie den Eindruck, dass die Stadt Frankfurt den Anforderungen nur unzureichend gerecht wird? Weil ansonsten würden wir ja sagen, gut, okay, das ist Politikseite, was interessiert uns das?
Ja, auf jeden Fall. Also es gibt ja diesen Masterplan 100% Klimaschutz von der Stadt Frankfurt und das wurde bisher eigentlich bislang kaum oder gar nicht umgesetzt. Also Worte und Wahlversprechen widersprechen sich dort, das stimmt nicht mit der realen Klimapolitik überein. Die Stadt gibt eigentlich kaum was für den Klimaschutz hier in der Stadt aus und es ist einfach alles aus der Zeit gefallen und das kann man sich so einfach nicht mehr anschauen und da muss man was dagegen machen.
Okay, zentral bei vermutlich in all diesen Bereichen ist eine andere, wahrscheinlich sogar ja, eine neue Stadtplanung. Wie sind denn da die Forderungen des Klimaentscheids? Ihr habt es auf eurem Flyer auch als Verantwortung und Stadtplanung überschrieben.
Genau, ja. Also in diesem konkreten Fall fordern wir eben eine Arbeitsgruppe, die sich mit dem Thema beschäftigt. Wir sind der Meinung, dass die Stadtplanung dem Klimaschutz nicht gerecht wird. Er setzt den Klimaschutz nicht an erster Stelle. Bauplanung, das wissen wir ja alle, hat eine super lange Vorlaufzeit. Und diese Baupläne wurden teilweise vor mehreren Jahren erstellt und unterliegen dann noch Kriterien, die aus heutiger Sicht einfach total überholt sind. Und dann entstehen irgendwelche Baugebiete, die überhaupt nichts mit Klimaschutz zu tun haben und das überhaupt nicht berücksichtigen. Und deswegen möchten wir eben diese Arbeitsgruppe, die sich dann mit den Bauvorhaben und Plänen beschäftigt und die eben auf ihre Klima- und Umweltschutzverträglichkeit hin überprüft und dann eben gegebenenfalls Nachbesserungen erarbeitet bzw. diese vorschlägt und dass die dann in diese Pläne und Bauvorhaben einbezogen werden.
Julia, jetzt wir werden nachher nochmal ausführlich über das Thema Stadtgrün sprechen, aber jetzt praktisch auch diese Frage an dich. Habt ihr den Eindruck, dass bei der Stadtplanung, Neubaugebiete etc., da gibt es ja heftigste Diskussionen um die verschiedenen Ecken, Bereiche, wie auch immer, dass die Stadt da auf einem guten Weg ist?
Schwierige Frage. Hallo?
Ja, ich höre dich. Wir hören dich, okay.
Es wird versucht, da voranzukommen. Allerdings sind da natürlich zwei total entgegenstehende Interessen. Wohnraum schaffen, bezahlbaren, möglichst viel, möglichst schnell und gleichzeitig Grünflächen zu bewahren, die ja für das Überleben einer Stadt im Klimawandel essentiell sind. Also es geht da nicht um angenehm, es ist grün, um die Augen drin zu erholen, sondern es geht darum, die Stadt tauglich zu machen, dass sie den Klimawandel in den kommenden Jahren bewältigen kann, dass man hier überhaupt noch leben kann. Also brauchen wir dringend Grünflächen. Insofern ist das lange nicht genug, was da passiert und wir dürften eigentlich überhaupt kein unbebautes Grün und unbebaute Flächen mehr opfern. Wir müssen andere Lösungen finden, um zu bauen. Wir müssen anderswo entzielen, wir müssen Flächen umnutzen. Ich denke, da muss noch sehr viel passieren. Ich weiß aber, dass ich habe Diskussionen mitverfolgt zu diesen Neubaugebieten an der A5 und mit anderen Themen, dass gerade die Frau Heilig, ich nehme ja das total ab, dass sie da tun will, was sie kann und das Thema, wo es geht, dieses vom Grün her denken, wie sie es ja auch selber immer formuliert, umsetzen möchte, aber da stoßen einfach zu viele Interessen und zu viele dringende Probleme aneinander und das Grün zieht halt leider auf den Kürzeren, weil es immer noch zu wenig Lobby hat, weil der Wert des Grüns immer noch nicht einbezogen wird. Es ist ja so, dass Grünbäume, Grünflächen inzwischen messbare ökonomische Werte, also Dienstleistungen für uns erbringen, die wir auch sogar in Zahlen fassen können. Und das ist aber wenig bekannt und wird auch wenig berücksichtigt bei solchen Abwägungen.
Gut, zunächst mal vielen Dank euch bis hierher. Jetzt, Sven, jetzt muss ich dich fragen, wer hat sich denn den ersten Musiktitel gewünscht?
Du meinst von den Ärzten? Ja. Das war Jana.
Jana, dann stell mal deinen Titel vor, was jetzt als nächstes gespielt wird.
Ja, also ich habe mir Deine Schuld von den Ärzten gewünscht. Ich denke, das trifft ganz gut. Die singen ja, es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist, aber es wäre deine Schuld, wenn sie so bleibt. Und wir vom Klimaentscheid, wir versuchen eben genau das. Wir versuchen zu ändern, was wir ändern können und wofür wir aber bis dato nichts gekonnt haben. Und deswegen fand ich das Lied eigentlich ganz passend.
Okay, dann los jetzt. Ja, die Ärzte und Schuld. Ja, Schuld ist ein großes Wort. Radio X, Umweltmagazin Greenpeace Frankfurt. Wir reden heute über den Klimaentscheid Frankfurt. Wir haben jetzt so ein bisschen das Allgemeine abgearbeitet. 15 klimapolitische Ziele, zwei werden wir besprechen jetzt. Der Einstieg wird sein mit dem Sven Nagel, der sich für die Gebäude- und Energiethematik interessiert und stark gemacht hat. Und vielleicht reicht es auch noch zum Thema Mobilität, wobei wir da in den letzten Monaten ja doch ziemlich viel gemacht haben. Sven, wie stellt sich in die Situation grundsätzlich dar in Frankfurt?
Der letzte Treibhausgasemissionsbericht der Stadt ist tatsächlich schon von 2017, gibt aber dennoch wichtige Anhaltspunkte und inzwischen zeigen auch neuere Studien die Sachen auf, die wir da angehen müssen. Wir haben uns das angeguckt, um von oben runter die größten Emissionen und darin die größten Hebel in Bewegung zu setzen und uns dann angeguckt, was wir direkt demokratisch als Bürgerbegehren machen können. Und der Bericht ist relativ klar, dass 30% der stadtweiten Emissionen durch den Wärmeverbrauch entstehen. 50% sind strombedingt und die letzten 20% sind dann noch im Verkehr. Heißt jetzt, das sind einfach drei unterschiedliche Bereiche. Heißt jetzt nicht, dass einer davon mehr oder weniger wichtig ist. Gerade bei der Mobilitätswende wissen wir alle, wie anstrengend das ist. Genau, in den anderen Bereichen müssen wir dann eben auch runter rangehen und das lösen.
Gehen wir mal auf das Thema Wärme, also Wärmeverbrauch zu. Was sind die Ursachen für diese hohen Emissionen?
Genau, Frankfurt ist sehr alt. Wir haben
meinst du jetzt die Stadt oder die Stadt?
Die Stadt, also die Gebäude, die wir hier haben. Wir haben 80.000 Wohngebäude, das zählen dir die Statistiken der Stadt selbst vor. Es gibt da den Wohnungs- und Gebäude, gibt's eine Zählung und wir haben 80.000 Gebäude. 60.000 davon sind vor dem ersten energetischen Gebäudestandard gebaut, der war 78. Das heißt, wir haben 3/4 aller Gebäude sind aus der Vor- und Nachkriegszeit und damit sehr alt. In der Nachkriegszeit war Baumangel an Materialien, dann hat man da sehr sparsam gebaut, die Wände waren dünn. Es war viel günstiger, fossil zu heizen und aus der heutigen Sicht ist das natürlich total die Scheißidee, weil gerade da haben wir dann halt sehr viele Emissionen, was den Wärmebedarf angeht. Und deswegen haben wir uns auf die Fahne geschrieben, dass wir als BürgerInnen begehren, für uns für energetische Gebäudesanierung einsetzen. Das heißt insbesondere die Außenwände zum Beispiel dämmen und den Wärmebedarf insgesamt runterkriegen, damit die Emissionen senken.
Welche Möglichkeiten der Sanierung gibt es? Ich meine, das ist ja ein Mammutprojekt. Du hast es ja gerade angedeutet, die Gebäude sind sehr alt. Wir haben zahllose Unmengen an Gebäuden. Das ist doch eine Riesenaufgabe, oder? Herausforderung.
Ja, genau. Und es stellt sich auch da ganz wichtig die Kostenfrage, wer das bezahlt. Da gibt es tolle Projekte. Die Sache ist, der Wärmeverbrauch sinkt ja dann um 75%.
Wenn entsprechend gedämmt
wird und diese Maßnahmen umgesetzt wurden. Das kann in der zweiteuersten Stadt für MieterInnen in ganz Deutschland natürlich nicht zulasten der MieterInnen gehen. Die müssen da mitgedacht werden. Und da gibt es tolle Projekte. Die Gebäude der ABG zum Beispiel, also es teilt sich nochmal auf. In Frankfurt ist sehr privat. 45.000 Gebäude von diesen 60, die wir da machen müssen, sind privat. 12 von Gemeinschaften von GebäudeeigentümerInnen, aber direkt 7.000, also ein ganzer Schwung an einem. Es gehört dem Immobilienkonzern der Stadt Frankfurt, der ABG. Und was man da machen kann, der ABG gehören viele gleichartige Gebäude. Und das bietet natürlich die Möglichkeit, hier vorzufertigen, Außenwände, um das zu dämmen. Um da Geschwindigkeit reinzubringen, wenn die Gebäude gleichartig sind, kannst du natürlich immer auf die gleiche Art und Weise immer die gleichen Bauteile, die du brauchst, kannst du standardisieren. Oder? Kriegst damit die Kosten runter, senkst die Montagezeit, also machst das insgesamt günstiger. Und dann hat das Chance, sich zu refinanzieren, weil ja gerade der Wärmeverbrauch sinkt. Ja, der geht ja dann runter, wenn sich die Wärme gedämmt haben. Das heißt, du musst weniger fossile aufheizen oder insgesamt einfach weniger heizen. Hast dann also auch eine Kostenreduktion und aus der refinanziert sich das. Und aktuell mit den Verfahren würde das so 30 Jahre dauern, aber da gibt's Energiesprung zum Beispiel. Und serielle Bauweise sind da so Stichwörter, mit denen man das dann hinkriegen kann, in die Fläche zu gehen, weil man das eben vorfertigt, um da gleichzeitig das günstiger zu machen, die Geschwindigkeit reinzubringen, dass sich dann in der Zeit refinanziert, die Sinn macht, um damit dann eben auch die Mieten gleich zu lassen und letzten Endes sogar Vorteile rauszuerarbeiten, weil der Energiebedarf und damit die Kosten eben sinken.
Ja, ich finde das ein spannender, Entschuldigung, ein spannender Aspekt, weil ich habe schon die Einschätzung, dass genau über diesen Punkt Wohnungsbau, Sanierung, geht ja in Richtung Neubau, ja fast zu wenig geredet wird, obwohl das ja doch ein Riesenbatzen wäre an Einsparungen bei Emission, Treibhausgasemissionen. Kann man das so sehen?
Bei Neubauten?
Naja, überhaupt auch Gebäudesanierung, generell dieser Bereich.
Ja, dieser Bereich ist der größte Hebel, den wir jetzt ausgemacht haben, um dieses eine Drittel der Stadt anzugehen und damit natürlich ein ganz signifikanter.
Du hattest die ABG erwähnt, Nassauische Heimstätten, wie sieht es da aus? Die haben ja auch einiges an Gebäuden hier in der Stadt.
Die haben so 2400, 500, wenn ich mich an die Zahlen recht erinnere. Da kenne ich mich nicht genau aus, aber.
Aber das fällt, glaube ich, auch nicht in die Zuständigkeit.
Nein, das Land Hessen.
Da ist das Land Hessen,
genau. Deswegen, genau, hatte ich mal vorgeschlagen, dass wir die ABG näher beleuchten. Bei denen ist es zum Beispiel so, die haben jetzt 2020 73 Millionen Euro Gewinne eingefahren.
Die ABG oder
die? Die ABG.
Ja, okay.
4% jährliche Sanierung brauchen wir jährlich. Das sagt die Wissenschaft uns, zum Beispiel die Studie, die FFF Deutschland in Auftrag gegeben hatte beim Wuppertal-Institut. Das sind bei der ABG, wenn die 7000 Gebäude haben, sind es so 280. Veranschlagen wir mal 100.000 Euro für so eine Gebäudesanierung, was gar nicht mal niedrig gegriffen ist, sind wir bei 28 Millionen und damit ist sogar vorstellbar, dass die das aus ihren eigenen Gewinnen bezahlen könnten.
Du hattest ja gesagt, es gibt ziemlich viele Gebäude, die im Privatbesitz sind. Das sind ja, weiß nicht, ob jetzt bei Privatbesitzunternehmen mitgezählt sind oder ist das separat. Gibt es da Angebote von der Stadt in irgendeiner Form, also einmal finanziell? Da werden wir gleich nochmal drüber reden. Da gab es jetzt dieser Tage ein bisschen einen Rückschlag bei dieser ganzen Finanzierungsgeschichte.
Fördert vom Bund,
die Stadt?
Ja.
Bitte?
Auf Bundesebene.
Genau, ja. Da wollen wir mal kurz nochmal eingehen. Gibt es von der Stadt Förderprogramme oder Beratungsprogramme? Überhaupt ist die Stadt in irgendwelcher Form aktiv?
Ja, es gibt ein gar nicht mal schlechtes Förderprogramm von der Stadt Frankfurt, das mit 1 Million Euro jährlich das fördert. Das wird auch abgerufen. Und als Klimaentscheid wollen wir unter anderem, dass dieses bestehende Förderprogramm angehoben wird um den Faktor 10.
Ja, na, sag doch mal kurz die Forderungen aus dem. Also, nee, besprechen wir zuerst mal diese Sache mit der Finanzierung, was da jetzt dieser Tage passiert war. Passiert ist, es werden ja keine Anträge mehr angenommen.
Ja,
also auf Bundesebene jetzt.
Genau, auf Bundesebene sind erstmal die Fördermittel eingestellt worden, weil der Haushalt das nicht mehr hergibt.
Es ist zu große Nachfrage da, oder?
Ja, was ja erstmal gut ist.
Ja, genau. Ja, auch so. Ja, aber das hat ja schon auch ein bisschen Auswirkungen. Bremst es das aus unter Umständen?
Klar, also natürlich bremst es das aus und muss halt jetzt entsprechend auf Bundesebene anders organisiert werden.
Hat da jemand gerade von euch im Hintergrund sich geräuspert? Seid ihr noch da? Ja, okay. Ich habe gerade gemeint, da hätte jemand sich geräuspert.
Ja, aber nicht geräuspert.
Ah, okay. Wolltest du was dazu sagen zu dem Thema? Ist für mich jetzt schwierig, weil ich euch am Telefon habe und nicht sehe, wie ihr zusammenzuckt oder mit den Augen zwinkert. Wenn jemand von euch was sagen möchte, gerne. Ansonsten mache ich mit dem Sven weiter.
Und du hattest noch angesprochen.
Okay.
Du hattest noch den zweiten Punkt angesprochen. Wir haben uns umgeguckt, das war uns in AG Energie ganz wichtig, wie wir uns auf die Suche gemacht haben, nach umsetzenden Maßnahmen, also nicht zum Beispiel fordern, liebe Stadt, macht jetzt dies und jenes bis da und da. Das mussten wir letzten Endes so in die Forderungen schreiben, deswegen haben wir so ein bisschen diesen Charakter. Allerdings haben wir uns auch wirklich angeguckt mit Expertinnen, auch Lokalen, was man denn umsetzend machen kann und was die politischen Maßnahmen dazu sind. Und sind deswegen auch schon in direkten Gesprächen, zum Beispiel mit verschiedenen Römerparteien. Mhm. Und du hattest angedeutet, den Punkt Aufsuchen der Energieberatung.
Ja, das war, ja, genau.
Okay. Da haben wir uns zum Beispiel einfach, haben wir in Offenbach mal angerufen, weil die kriegen in einem Stadtteil halt schon 6% hin und eben darüber, also Aufsuchen der Energieberatung heißt nicht die Beratung, also du suchst nicht die Beratung, sondern die Beratung kommt zu dir. Und das Land Hessen fördert es sogar, deswegen wollen wir zum Beispiel, dass die Stadt Frankfurt an diesem Programm teilnimmt. Das ist insbesondere natürlich dann für kleine, mittelständische oder private Gebäudebesitzer wiederum interessant, um Potenziale aufzuzeigen, die Energie sparen und damit auch wiederum Kosten.
Ja, ich kann mich dunkel erinnern, ich glaube, die Caritas hatte das mal vor Jahren oder hat es immer noch, weiß ich jetzt nicht genau. Welche sind denn eure Forderungen im Klimaentscheid? Bist du konkret? Deine Überschriften?
Die Überschriften, stadtweite energetische Sanierung.
Ja, ich habe da irgendwie notiert, Gebäude, Solaranlage und...
Das ist auch der Punkt, wo ich mich sehr viel heimischer fühle. Ehrlich gesagt, okay, beschäftige ich mich auch mit Sanierung erst so ein, zwei Monate, weil grundlegend... Weil, genau, ein Mensch, der das bislang betreut hat, in den Urlaub geflogen ist für 7 Wochen und ich nach Gesprächen mit Politikern Umsetzungslücken gesehen habe. Aber in Solar fühle ich mich ganz heimisch. Es ist so, dass wir in Frankfurt ungefähr 2% des so stadtweiten Solarpotenzials bislang genutzt haben. Der deutschlandweite Trend liegt da so ungefähr bei 11% auf Hausdächern, also wir sind da gerade noch so ein bisschen hinten dran. Liegt daran, dass bei uns die meisten Menschen 4/5 zur Miete wohnen und insbesondere das Mietstrommodell nicht so gut läuft. Das größte Solarpotenzial haben wir aber gerade da. Das teilt sich ungefähr hälftig auf Mietsgebäuden und Gewerbedächern auf. Und nur noch 3% der Gebäude, aller Gebäude in Frankfurt sind städtisch, also öffentlich. Da haben wir das größte Potenzial und auch da gibt es bereits gute Vorlagen, zum Beispiel Wien, Heidelberg, Barcelona, die haben da Förderprogramme aufgelegt, um hier lokal in die Stadt selbst rein einen Impuls zu geben, dieses bestehende Potenzial eben nutzbar zu machen. Und die haben die Solaranlagen gefördert. Dann werden die billiger. Du kannst also hier in der Stadt günstiger dann Solaranlagen kaufen und natürlich wiederum günstigeren Strom, Solarstrom lokal an die MieterInnen weitergeben, die das dann vom eigenen Dach beziehen können. Was natürlich wiederum super ist, das sind so Faktoren, die mir dann immer ganz wichtig sind, deswegen hebe ich die hervor. Weil in der zweiteuersten Stadt, wenn dann die Stromkosten für MieterInnen sinken, gehen natürlich wieder soziale Gerechtigkeit und Klimaschutz in die Hand und die musst du auch so organisieren, weil wenn wir dieses Potenzial nutzen wollen, brauchst du die Akzeptanz von den Menschen, die auch wiederum WählerInnen sind und damit natürlich wieder auch Aufwind geben, dass diese politischen Maßnahmen umgesetzt werden. Und das macht klar, dass wir hier ganz viele Player haben. Wir haben MieterInnen, wir haben die GebäudebesitzerInnen, wir haben Energiegenossenschaften und Unternehmen wie die Manova, die das dann umsetzen. Und wir brauchen natürlich auch einen lokalpolitischen anderen Rahmen als jetzt, um dieses Potenzial nutzbar zu machen und all diese Player zusammenzubringen.
Was mir bei der Vorbereitung auf die Sendung eingefallen ist, gibt es denn Ermittlungen von potenziellen, ja, möglichen Flächen, sprich Dächer etc.?
Solarkataster.
Wenn ich mich richtig erinnere, gibt es ein Solarkataster, das schon vor längerer Zeit von der Fachhochschule, jetzt heißt die University of Applied Sciences. Gibt es da schon von der Stadt irgendwelche Unterlagen oder Dokumentation, keine Ahnung?
Ja, also die Zahlen, die ich auch gerade genannt hatte, ist in deren Berichten nachzulesen. Es gibt zum Beispiel dieses PALIS, Parlamentsinformationssystem. Da stehen diese Zahlen auch und die Potenziale, die Stadt da darüber auch in ihre Berichte einbezogen hat. Die stehen auch in den offiziellen Berichten der Stadt selbst dran.
Gibt es einen Zeitrahmen für die Umsetzung? Ihr habt da auch bestimmte Fristen, jetzt nicht in dem Sinne, dass ihr eine Frist setzt, aber ihr sagt, in der Zeit sollte dieses und jenes passieren.
Eine Frist also bis...
Ja, Jana. Okay.
Also es ist so, dass wenn dann der Bürgerentscheid positiv ausfällt, das ist ja dann quasi die zweite Stufe der Entscheid, dann müssen diese Forderungen, unsere Forderungen von der Stadt innerhalb von 3 Jahren verbindlich umgesetzt werden.
Mhm. Aber wenn ich jetzt richtig in Erinnerung habe, steht da ja drin, dass in einem Jahr, also jetzt bei der Gebäude- und Energie- und Gebäudethematik innerhalb in einem Jahr so und so viel umgesetzt werden sollte, müsste, wie auch immer. Okay. Vielleicht habe ich das auch in einem anderen Zusammenhang irgendwo gelesen. Da sind wohl die Mengen aufgeführt. Die jährliche Zubauerate.
Ach so, dann sag doch, was du meinst. Jetzt habe ich es verstanden. Sorry, ich war gerade ein bisschen langsam.
Ich wollte dir nicht vorgeben, was du zu sagen hast, sondern das ein bisschen allgemein.
Ja. Der Zubau ist natürlich ganz entscheidend, den du da ansprichst. Wir hatten bislang so einen Peak von roundabout 10 Megawatt im Jahr Ausbau an Ausbau auf Solardächern. Teilweise war das sogar so traurig, dass der Zubau kleiner war als die Menschen, die hier zu uns gezogen sind und der lokale Anteil erneuerbarer Energien damit rückläufig. Das müssen wir natürlich erstmal umkehren und die Wende schaffen nach oben. Was wir brauchen, ist, wenn wir das Solarpotenzial, wir haben das mal gemünzt auf 2035, nutzen wollen vollständig, dann brauchen wir einen Zubau von jährlich 20 Megawatt Peak im Jahr und das muss dann gipfeln nach so 6 Jahren ungefähr bei einem Faktor 10 nochmal auf 200. Das macht natürlich erstmal so ein bisschen Angst, weil das ja so eine steile Kurve dann nach oben ist. Wenn man sich das mal grafisch vor Augen führt, muss es aber eigentlich gar nicht. Mein Lieblingsbeispiel an der Stelle ist eigentlich ziemlich blöd, aber die erste Verkehrswende in New York war von 1900 bis 1913 vollständig vom Pferd zum Auto. Diese Kurven, diese steilen Kurven nach oben, wenn du mal was richtig angeschoben hast, da haben wir schon mehrfach in der Geschichte erlebt, dass die Menschen denken linear, aber die Abläufe sind nicht so. Wenn du einmal was richtig in Schwung gebracht hast und sich das dann, ja,
dann wird es ein Selbstläufer.
Dann wird es ein Selbstläufer und deswegen ist der Startimpuls, den wir geben müssen, so entscheidend, dass der halt sitzt und das dann zum Selbstläufer wird und dann ist das auch vorstellbar.
Okay, vielen Dank, Sven. Bis hierher. Ich mache jetzt wieder etwas Musik. Jetzt habe ich einen Karl der Käfer von Gänsehaut. Das hat sich die Julia Reister gewünscht, die auch im Klimaentscheid aktiv ist. Witzig daran finde ich, dass das ein Titel war, den die Dorothea Korn für unsere Weihnachtssendung im Dezember vorgeschlagen hatte, der aber aus verschiedenen Gründen konnten wir den nicht einspielen. Jetzt funktioniert es hoffentlich, Karl der Käfer. Sehr schön. Wir sind wieder auf Sendung.
Ja, ich höre euch.
Alles sehr schön. Wir sind jetzt wieder auf Sendung Radio X Umweltmagazin Greenpeace Frankfurt. Wir sprechen über den Klimaentscheid Bürgerbegehren. Jetzt besprechen wir mal das Thema Stadtgrün. Das haben wir vorher schon mal angerissen. Julia Kromer, die Frankfurt ist nach meiner Einschätzung eine Stadt mit viel Grün. Der Klimaentscheid fordert jedoch ein umfassendes Begrünungsprogramm. Welche Bedeutung hat ein Grün allgemein für einen urbanen Raum? Hallo? Irgendwas stimmt da nicht an der Geschichte.
Nochmal. Ich höre euch perfekt und da ist irgendwie eine Verzögerung. Ich weiß nicht, woran die liegt. Eben war die ja nicht.
Ja, jetzt red
Stadtgrün
los.
Stadtgrün ist auf jeden Fall ein Schlüsselelement bei der Anpassung von Städten an den Klimawandel. Also Stadtgrün bindet natürlich CO2, trägt da auch zur Reduzierung des Klimawandels selbst bei, aber die Mengen, die wir hier haben, fangen jetzt global den Klimawandel nicht ein oder machen die Stadt auch nicht klimaneutral, aber ohne Stadtgrün in nennenswerter Menge sind die Städte nicht zukunftsfähig, wenn sie mit diesen steigenden Temperaturen klarkommen müssen. Dazu kommt, also es ist Klimaanlage, das ist aber auch, hat einen ganz wichtigen Wert für die Gesundheit ihrer Bewohner. Also es ist wissenschaftlich erwiesen, dass Menschen, die in Städten in Sichtweite einer Grünfläche leben, eines Parks oder von Bäumen, messbar gesunder sind als solche, die eben in einem komplett betonierten Viertel leben. Also einfach, weil sie natürlich, man hat einen gewissen Glücklichmacher-Effekt, aber es ist auch, es hat wirklich messbare Auswirkungen auf die Gesundheit. Und Frankfurt hat da natürlich viel zu bieten. Das ist ja auch European City of Trees, hat um die 200.000 öffentliche Stadtbäume, also für die Stadt Frankfurt selber verantwortlich ist, von denen wir aber in den letzten Jahren, das hat ja jeder selber in seinem Umfeld wahrscheinlich gesehen.
Hallo?
Bitte?
Ja, okay, red weiter. Ich wollte jetzt gerade nur zwischenfragen, du hast eine Zahl von Bäumen genannt, ist das mit dem Stadtwald oder ohne?
Das ist ohne Stadtwald. Der Stadtwald, also in dieser Zahl von circa 200.000, das sind die Straßenbäume und die in den Parks, ich glaube die Friedhöfe sind da auch noch nicht mal dabei und der Stadtwald zählt separat. Und von dieser Zahl verlieren wir in den letzten Jahren jeweils 2.000, 3.000, 4.000. Die Zahlen für 2021 gibt es da noch nicht. Der Sommer war ja nicht ganz so hart für die Bäume. Deshalb ist es dringend nötig, dass wir eben nicht nur mindestens diese Bäume ersetzen, einmal die wir verlieren durch diese harten Bedingungen, Trockenheit, Hitze, dass wir die ersetzen, die gefällt werden durch Baumaßnahmen, was ja immer noch oft leider vorkommt, dass eben Baurecht vor Baumrecht geht und große, alte, wertvolle Bäume gefällt werden, weil eine Baustellenzufahrt eingerichtet wird, weil eine Tiefgarage irgendwo hin muss, weil ein Gebäude dahin soll und der Baum dann eben wegkommt, obwohl gerade diese großen Bäume natürlich besonders wertvoll sind. Und zusätzlich müssen wir eigentlich ja noch mehr Bäume pflanzen, nicht nur die wir verlieren, ausgleichen, sondern grundsätzlich den grünen Bestand noch erhöhen, weil, wie gesagt, es wird nicht kühler in den nächsten Jahren und die Bäume haben ja durch die Schattenwirkung, durch die Verdunstung, tragen sie erheblich dazu bei, dass die Städte kühler bleiben. Also das kann 10 oder sogar 20 Grad ausmachen. Da gab es gerade eine Studie, die das wirklich mit Zahlen belegt hat, was ja natürlich jeder auch aus eigener Erfahrung kennt. Aber wir haben jetzt die Zahlen dazu. Dazu filtern sie die Luft, Staub und Schadstoffe legen sie fest und tragen eben auf so viele verschiedene Weise dazu bei, dass Städte lebenswerter und zukunftsfähiger werden, dass wir gar nicht genug Stadtgrün und Bäume haben können.
Ihr habt da im Klimaentscheid die Forderung nach sogenannten Mini-Wäldern. Ich versuche jetzt mal das andere auszusprechen. Miyawaki-Methode, was bedeutet das?
Das ist eine Methode, die ein japanischer Baumwissenschaftler etabliert hat, wo auf ganz kleiner Fläche mehrere hundert Setzlinge, auch verschiedener Art von Bäumen eng beieinander gepflanzt werden, die dann sehr schnell da Fuß fassen, sich untereinander auch unterstützen. Bäume tun das, ja. Deshalb sollte man auch tunlichst Bäume in Wurzelreichweite zueinander pflanzen, weil die sich gegenseitig wirklich helfen. Und diese Miyawaki-Methode kann eben auf relativ kleinen Plätzen, die man entsiegeln könnte, merklichen Kühlungseffekt durch einen kompakten, kleinen, grünen, na Wald kann man nicht sagen, ein Wäldchen, ein Mini-Wald, was solche Plätze dann eben neu beleben könnte und natürlich auch in die unmittelbare Umgebung in überwärmten Stadtteilen sehr positive Effekte haben könnte.
Wie sieht es um die Bestandsbäume aus? Ich meine, Bäume pflanzen ist eine Sache, aber wir müssen ja wohl auch die wir haben, irgendwie erhalten.
Das ist ein Dauerproblem, habe ich ja gerade schon gesagt. Sie werden ziemlich leichtfertig, finde ich, immer noch das ändern. Also das ist nichts, was Frankfurt ändern kann. Baumrecht müsste geändert werden in Baumrecht vor Bau, dass grundsätzlich Bäume einfach erhalten werden müssen. Gleichzeitig müssen diese Forderung, die wir auch aufgestellt haben, dass pro Jahr 250 Bäume, Altbäume, ökologisch aufgewertete Pflanzgruben bekommen, sprich Entsiegelung um den Stamm, dass sie mehr Luft, mehr Nährstoffe, mehr Wasser bekommen, nicht von Autos beparkt werden, die Wurzeln, und dass die Gruben, ihre Pflanzgruben dahingehend aufgewertet werden, dass sie da eben mit ihren Wurzeln bessere Bedingungen vorfinden und auf die Weise auch dem Klimawandel natürlich besser trotzen können. Wir beobachten aktuell, dass zahlreiche Altbäume, von denen man immer dachte, dass der Klimawandel und gerade Wassermangel ihnen nichts ausmacht, weil sie mit ihren Wurzeln am Grundwasser sind und wenn zu wenig Regen von oben kommt, sich immerhin noch von unten versorgen können, dass auch Altbäume große Probleme haben, weil der Grundwasserstand in langen Trockenzeiten dann eben auch absinkt und man dann ganz aktiv inzwischen darüber nachdenkt, ob man nicht nur die jungen Bäume wässert, die wurden in Frankfurt früher nur die ersten 2 Jahre gewässert, inzwischen 5. Dann dachte man, das reicht dann, jetzt kommen die selber klar. Mittlerweile überlegt man eben auch, muss man nicht ältere Bäume noch wässern, um nicht alle paar Jahre neue pflanzen zu müssen, weil sie dann halt mit 10 oder 20 Jahren vertrocknen. Und dazu braucht es dann wieder viel Wasser. Da gibt es Konzepte zur Brauchwassernutzung, damit eben nicht Leitungswasser genutzt werden. Und wir möchten auch, dass eben im Themenbereich Stadtgrün ein Regenwassermanagement etabliert wird, wo dann öffentliche Plätze durch neue Bewässerungskonzepte versorgt werden können, indem nämlich Wasser von Hochhäusern von Dächern kommt und so weiter, eben bei Starkregenfällen ja zunehmend auf einmal anfällt, was auch wieder ein Problem ist, dass dieses Wasser gesammelt werden kann und dann zur Bewässerung verwendet werden soll. Und jedes Jahr sollen solche stadteigenen Regenwasserspeicher, ich glaube 5 Stück, gebaut und ermöglicht werden, dass dann eben der Pflege gerade auch diese alten Bäume dienen kann, die nämlich große Wassermengen brauchen. Man kommt da mit einer Gießkanne nicht weit, wenn man als Bürger sich um so einen Baum kümmern möchte. Da braucht es dann wirklich mehr.
Ja, ich habe jetzt so den Eindruck, bei dir kommt es immer etwas später und ich plappere jetzt einfach mal weiter. Danke, dass du das mit dem Wasser angesprochen hast, weil das hatte ich nämlich auch von mir noch notiert. Nochmal kurz 2 Sätze, weil wir sind langsam fast am Ende der Sendung. Dachfassadenbegrünung. Wie gut, sinnvoll, hilfreich, nützlich ist das?
Das ist äußerst hilfreich, weil es natürlich wertvolle Flächen, die man auf diese Weise schaffen kann, die fehlen uns in der waagrechten Fläche, aber wenn wir Häuser und also Fassaden und Dächer begrünen, neutralisieren wir den Flächenverlust, der durch die Bebauung entsteht. Und wir fordern Klimaentscheid, dass an städtischen Gebäuden jährlich 10.000 Quadratmeter extensive Dach- und Fassadenbegrünung vorgenommen wird, weil da kann die Stadt ja wirklich selber handeln und muss nicht irgendwelche Hausbesitzer überzeugen, die dann denen die Subventionen, die es von der Stadt jetzt schon gibt, zu knapp sind mit den 50%, die man für solche Maßnahmen befördern kann. Und das ist eben eine wichtige Maßnahme, weil genau diese positiven Effekte des Grüns, Kühlung, Beschattung, angenehmes Klima ringsum, Filtern von Staub, eben diese Maßnahmen an Fassaden und auf Dächern auch erbringen, ganz zu schweigen vom Nutzen für die Biodiversität, das haben wir noch gar nicht gesagt, Lebensraum für unzählige Vögel, Insekten, sonstige Lebewesen. Also ja, davon brauchen wir noch viel, viel mehr.
Ja, wir haben so vieles noch nicht gesagt, was man noch besprechen könnte. Wir haben leider eine Stunde. Jetzt ist genau wieder der Punkt, wie ich vorher erwähnt hatte. Vielen Dank mal die Jan Aleski, Julia Kromer und der Sven Nagel, der bei mir hier im Studio ist. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich denke, wir werden das Thema weiter verfolgen, weil auch die Unterschriftensammlung etc. doch auch noch einige Zeit läuft. Ja, vielen Dank euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und Jana, dir noch einen schönen Urlaub, wie auch immer.
Dankeschön, Otto. Ja, ich war sehr gerne hier, hat sehr viel Spaß gemacht. Danke für die Einladung.
Okay. Und Sven, jetzt ist deine Musik jetzt. Einen Moment, ich muss nur kurz einen Termin ansagen. Unser nächster Schnupperabend ist am 14. Februar. Informationen dazu findet ihr unter greenpeace-frankfurt.de. Da könnt ihr euch auch dann anmelden und allen drum und dran. Vielen Dank euch fürs Zuhören am Radio. Ich hoffe, es hat euch geholfen, Informationen zu sammeln. Ihr seid klüger geworden, zumindest besser informiert und unterstützt den Klimaentscheid. Es ist wichtig für unsere Lebensqualität, Aufenthaltsqualität hier in der Stadt. Sven, jetzt darfst du.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite aus für die Möglichkeit. Man gibt ja nicht auch alle Tage irgendwie ein Interview im Radio bei Greenpeace und ich hoffe, ich habe das gut gemacht. Ich bin auf jeden Fall super happy, wie die meine zwei Kolleginnen das gemacht haben und bin ganz begeistert.
So, jetzt dein Musiktitel noch kurz. Wir haben noch
mein Musiktitel ist Icy Fire von Ed Sheeran. Und das Schöne in dem Lied finde ich halt, dass es gerade das so super schön beschreibt, dass wir das gemeinschaftlich hinkriegen. Und ich sehe halt auch das Feuer der Klimakrise, das wir löschen müssen.